Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt sie Jule Reimer. Ein Militärmanöver, die Sprengung von 39 Minen aus dem Ersten Weltkrieg im Naturschutzgebiet Fehmarnbelt sowie 18 tote Schweinswale. Alles passiert im August und wer was verursacht hat, muss nun geklärt werden, fordert die Naturschutzorganisation NABU. Noch sind nicht alle Zusammenhänge klar. Tatsache ist jedoch, dass allein der Lärm in den Meeren der Welt und auch bei uns so zugenommen hat, dass er das Leben vieler Meeresbewohner bedroht. Rot. Und um das deutlich zu machen, liefern wir gleich in dieser Sendung eine akustische Hörprobe. Außerdem im Programm. Nun hat auch Berlin eine erste für Dieselautos gesperrte Straße. Wir haben Reaktionen von Autofahrern eingeholt. Möglicherweise zockeln sie im Auto gerade hinter einem Traktor her. Bundesweit machen sich heute Bauern zur großen Demo nach Berlin auf. Morgen, weil sie sich als Prügelknabe in Sachen Grundwasserschutz fühlen, dass sich aber einiges machen lässt, das zeigen wir anhand der Region Unterfranken. In Kenia kämpft die Umweltaktivistin Phyllis Omido gegen den fahrlässigen Umgang mit Bleirecycling und im Verbrauchertipp hat die Stiftung Warentest Kaffeemühlen für sie getestet. Erst gab es monatelange Verzögerungen, dann ging plötzlich alles ganz fix. Nach mehreren anderen Städten will nun auch Berlin mit Dieselfahrverboten für bessere Luft sorgen, beziehungsweise muss es ja gerichtlich verordnet. Am Freitag wurde in einer bestimmten Straße bereits Verbotsschilder aufgestellt, aber eben nicht überall und das sorgte und sorgt für Verwirrung. Anja Nils hat sich heute Morgen im Berufsverkehr Reaktionen zu den Verboten in Berlin angehört.
Der morgendliche Berufsverkehr tobt rund um den S-Bahnhof Berlin-Neukölln. Die kurz dahinter abzweigende Silbersteinstraße ist eine beliebte Verbindung zur Stadtautobahn. Dass dort jetzt große Schilder hängen, die auf ein Durchfahrtsverbot für alle Dieselfahrzeuge bis Euro 5 Norm hinweisen, sei hier allerdings weder zu hören noch zu riechen, meinen die Anwohner.
Nee, ich habe die Schilder auch gesehen jetzt kürzlich, aber das bringt gar nichts.
Ich glaube, ich finde es nicht so wahnsinnig sinnvoll, wird nicht so irrsinnig viel bringen, glaube ich. Weil der Verkehr trotzdem so dick ist, dass die Luft hier schlecht ist. Also,
Da ist überall viel Autos und was nützt das?
Ist ja hier die dreckigste Kreuzung. Also im Sommer bin ich da lang gelaufen, ich habe keine Luft mehr gekriegt.
Dagegen soll nun aber die Einführung von Dieselfahrverboten auf 8 Straßen in Berlin helfen. Nur für die Silbersteinstraße sind allerdings bisher die entsprechenden Schilder montiert worden. Die restlichen sollen in dieser Woche folgen. Ursprünglich war das Durchfahrtsverbot für ältere Dieselautos und Lastwagen bis Euro 5 bereits im Juli beschlossen worden. Aber die Schilder konnten nicht geliefert werden. Hintergrund der Fahrverbote ist eine Überschreitung der Stickstoffdioxid-Grenzwerte. Nach Klagen der Deutschen Umwelthilfe hatte das Berliner Verwaltungsgericht den Senat zu derartigen Maßnahmen verpflichtet. Wer nun aus dem Einkaufszentrum am S-Bahnhof Neukölln abbiegen will, muss gut aufpassen. Rechts befindet sich innerhalb des S-Bahnrings die Umweltzone, in die ohnehin nur Autos mit grünem Punkt an der Windschutzscheibe einfahren dürfen. Links zweigt die Silbersteinstraße ab. Aber wer hier heute an der Ampel steht, fühlt sich im Recht.
Ja, wissen wir Bescheid.
Das ist Sondermodell, Euro 6, AdBlue auch. Das ist ein neues Auto, nicht Probleme. Ja, das ist 7 Monate alt.
Benziner, habe ich Benziner.
Wohnen hier und fahren Diesel, weil es ein neueres
ist. Also sehen Sie das Auto, wie neu das ist? Dann wird es wohl gehen. Geht, ja, genau, Euro 6.
Ich darf noch, weil ich einen Firmenwagen fahre.
Ein Verstoß gegen das Durchfahrtsverbot würde 25 Euro kosten, wenn die Polizei die Sünder denn erwischt. Nur die Polizei und nicht die Ordnungsämter kontrollieren die Dieselverbote, denn die betroffenen Fahrzeuge kann man nur in der Zulassung Teil 1 erkennen. Angesichts der Personalsituation der Berliner Polizei müsse dann aber andere Arbeit liegen bleiben, meint Bodo Pfalzgraf von der Deutschen Polizeigewerkschaft gegenüber dem RBB.
In der Praxis heißt das, dass die Kollegen eben nicht schwere Raubüberfälle oder Banküberfälle bekämpfen, sondern indem wir solche Aufgaben wahrnehmen, wie 100 Meter Dieselfahrverbotszone brutalst möglich gegen den Bürger durchzusetzen. Und die Politik bringt die Polizei hier in eine sehr, sehr schwierige Situation. Wir fahren mit uralt Dieselfahrzeugen in den Einsatz, um den Bürger zu erklären, dass sie mit ihren alten Dieselfahrzeugen da nicht durchfahren dürfen.
Die in Berlin betroffenen Straßenabschnitte sind insgesamt 2,9 Kilometer lang und damit nur ein kleiner Teil des 5.450 Kilometer langen Straßennetzes. Sie sind künftig für schätzungsweise 16% aller in Berlin zugelassenen Fahrzeuge sowie schmutzige Diesel von auswärts tabu. Einfahren dürfen allerdings zum Beispiel Anwohner, Pflegedienste, Handwerker, Lieferanten und alle, die ein Anliegen haben. Wie dieser Mercedes-Fahrer, der einen Freund abholen will.
Alle Autos hier Diesel und alle Leute benutzen Diesel. Dieses, aber auch Silbersteinstraße, Hermannstraße, Euro 4 und Euro 5.
Die positive Wirkung eines Durchfahrtsverbots für die Umwelt ist umstritten, weil die Autofahrer die betreffenden Abschnitte umfahren können und damit teilweise noch längere Strecken in der Stadt zurücklegen. In Hamburg waren Durchfahrtsverbote für zwei Straßen bereits zum Juni 2018 in Kraft getreten. Die Stickoxidwerte in den betreffenden Straßen haben sich seitdem ein kleines bisschen verbessert, liegen aber immer noch über den Grenzwerten. Die Europäische Union hat einen Grenzwert im Jahresmittel von 40 Mikrogramm NO2 pro Kubikmeter Luft festgelegt. Weil dieser Wert in vielen deutschen Städten überschritten wird, werden diese von den Gerichten zum Handeln gezwungen. Die Folge sind dann unter Umständen Fahrverbote.
Erste Dieselfahrverbote in Berlin, jetzt auch in der Praxis. Anja Nils hat sich Reaktionen angehört. Ein Militärmanöver, die Sprengung von 39 Minen aus dem Ersten Weltkrieg und das in einem Naturschutzgebiet am Fehmarnbelt. 18 tote Schweinswale tauchten danach auf, all das geschah im August und jetzt fordert der Naturschutzbund Deutschland eine Klärung. Waren es tatsächlich die Sprengungen, hatte es andere Gründe? Tatsache ist, dass allein der in Anführungszeichen normale Lärm in den Meeren der Welt und auch in Nord- und Ostsee so stark zugenommen hat, dass er das Leben vieler Meeresbewohner bedroht. Wie laut es in den Meeren zugeht, das zeigt die Dauerausstellung Kein Lärm im Meer im Stralsunder Ozeaneum. Peter Kaiser hat dort eine Hörprobe gemacht.
Wie ich beobachtet habe, in der Antarktis gibt es viele Menschen, viele Touristen, die mehr und mehr jedes Jahr zu der Antarktis reisen. Zum Beispiel letztes Jahr war es 46.000, so ungefähr die Größe von Stralsund. Und das bedeutet, dass wo es Menschen gibt, dann ist es auch laut. Und deshalb ist es jetzt nötig zu wissen, wie können diese Tiere eine lautere Umwelt ertragen.
Seit dem Zweiten Weltkrieg, sagt der französische Ornithologe Michael Beaulieu, ist es in den letzten 60 Jahren generell immer lauter in den Weltmeeren geworden. In einigen Regionen hat sich der Pegel pro Jahrzehnt sogar verdoppelt. Eine immense Schallkulisse ist entstanden, die inzwischen sogar Krebse tötet und Meeresvögel. Hauptlärmquellen sind die Rammarbeiten für die Offshore-Windkraftanlagen, dann militärische Aktivitäten, der allgemeine Schiffsverkehr und...
Wir haben die Airguns-Schallkanone, das sind diese seismischen Untersuchungen, wo Explosionen gezündet werden, viele, viele, viele hintereinander.
Die Airguns mit einem Schallpegel von bis zu 250 Dezibel sind 1000 Mal lauter als ein Schiff, sagt Dorit Liebers-Helbig, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Stralsunder Ozeaneum.
Das sind Explosionen von einer Gewalt, dass fast alles, was sich in diesem Schallkegel befindet, wird regelrecht zerfetzt. Wenn man die Arktis sieht, Schallaufnahmen von der Arktis, nonstop wird dort geschallt nach Erdöl und Erdgas.
Das Ozeaneum ist sowohl ein Museum als auch eine Forschungseinrichtung. Gerade der Unterwasserlärm, sagt Walforscher und Museumsdirektor Harald Benke, steht im Fokus der Arbeiten hier.
Was wir wollen, ist erstmal auch herausstellen, was sind es denn für Lärmquellen? Wie laut ist überhaupt ein bestimmtes Rammen von Windkraftanlagen? Und was ist aber auch schon generell an Lärm verursacht durch Tiere, durch Erdbeben, durch Regen in den Meeren?
Diana Mein, Pressesprecherin am Ozeaneum, weist darauf hin, dass auch entfernt von uns lebende Tierarten jetzt bedroht sind.
Pinguine zum Beispiel leben in der Antarktis, einem stark geschützten Gebiet. Und wir greifen dort trotzdem ein, zum Beispiel um Untersuchungen des Meeresbodens vorzunehmen. Und wenn das genehmigt wird von Bundesbehörden, dann muss natürlich auch klar sein, was für Auswirkungen haben diese Eingriffe.
Im Forschungsprojekt Hearing in Pinguins, das ebenfalls am Ozeaneum durchgeführt wird, untersuchen sowohl Michael Beaulieu als auch der Meeresakustiker Michael Dehne und dessen Kollegen aktuell das Hörvermögen von Pinguinen.
Unsere ersten Ergebnisse deuten darauf hin, dass Pinguine unter Wasser sehr gut hören können, beziehungsweise ihr Gehör auch bei großen Tiefen immer noch aufrechterhalten können. Das heißt, sehr wahrscheinlich haben sie direktionales Hören, sie können die Richtung zu einem Signal ermitteln und sie haben zumindest die Tendenz dazu, diesem Signal auszuweichen.
In der aktuellen Ausstellung »Kein Lärm mehr« am Ozeaneum wird, wie schon früher zum Thema Plastikmüll im Meer, vor allem Aufklärungsarbeit betrieben. Denn das Lärmproblem, sagt Diana Mein, ist nur wenig in der Öffentlichkeit bekannt. Ebenso die Frage, was man als Einzelner dagegen tun kann.
Natürlich kann man nicht ganz so viel als Einzelperson tun wie beim Thema Plastikmüll, aber man kann trotzdem, wenn man erstmal um das Problem weiß, seine eigene Handlungsweise hinterfragen und überlegt dann vielleicht, okay, wusste ich überhaupt, dass ein Kreuzfahrtschiff so einen immensen Lärm macht unter Wasser? Wusste ich überhaupt, dass der Jetski mein Vergnügen auch was anrichtet unter Wasser? Und auf solche Themen können wir hier natürlich schon aufmerksam machen.
Ja, und diese Reportage von Peter Kaiser ist eine Wiederholung von Mitte August. Die Ausstellung »Kein Lärm im Meer«, dazu lädt das Meeresmuseum in Stralsund dauerhaft ein. Sie können sie also noch besuchen. Morgen wird in Berlin demonstriert, und zwar von kleinen und mittelständischen Bauern ebenso wie von der Agrarindustrie. Überall in Deutschland sind deshalb heute schon Trecker unterwegs in Richtung Hauptstadt. Aufgerufen hat das Netzwerk Landschaft Verbindung. Die Landwirte wollen klarmachen, dass verschärfte Auflagen, zum Beispiel bei der Düngeverordnung, ihre Existenz gefährden könnten. Allerdings verpflichtet ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs zum Handeln. Spielraum gäbe es deshalb bei der EU-Kommission nicht, sagt Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Im unterfränkischen Würzburg kamen jetzt Landwirte mit Agrarberatern und Wissenschaftlern zu einer Tagung über besseren Grundwasserschutz zusammen. Anke Petermann war dort.
Unterfranken ist die bayerische Trockenzone. Kaum Regen in den vergangenen Jahren. Die Bodenschichten sind dünn und filtern kaum. Der Untergrund ist durchlässig. Stickstoff, als Dünger für Getreide oder Kartoffeln gedacht, wird leicht ausgewaschen und gelangt als Nitrat ins Grundwasser. Die Landwirte hier im Nordwesten Bayern sind problembewusst, aber trotzdem wütend. Vor allem die konventionell Wirtschaftenden. Vor mehr als 10 Jahren habe die Regierung von Unterfranken die Aktion Grundwasserschutz durch Ökolandbau aufgelegt, erzählt Rainer Lesch. Auf Basis eines wissenschaftlich fundierten Berichts erkennt der Landwirt aus dem Landkreis Würzburg an.
Und da hat man klar festgestellt, dass eine Umstellung auf ökologische Landwirtschaften absolute Vorteil bringt. In dem Bericht steht auch drin, eine intensive Beratung, wenn man die draußen im konventionellen Anbau macht, würde ähnliche Effekte bringen. Dafür brauche ich aber Personal und Geld. Und der bayerische Staat war damals nicht in der Lage und nicht fähig, das zu tun. Er wollte es nicht. Man hat damals die Beratung runtergefahren, sehr radikal, und hat dieses Projekt damit eigentlich abgeschossen. Wenn man die Beratung damals gemacht hätte, wir haben 10 Jahre eigentlich verloren. Und das ist etwas, was uns als Konventionelle einfach ärgert. Wir kriegen ständig eine auf den Deckel, aber man hat auch Teile verpasst. Wir haben es auch nicht eingefordert. Wir waren manchmal der Meinung, naja, das wird schon gut gehen. Jetzt geht gar nichts mehr gut, jetzt kriegen wir die Einschränkungen, ohne dass wir hohe Nitrataußträge haben. Wir haben keine hohen Nitrataußträge bei uns.
Christoph Hartmann, Wasserkundler an der Uni Bayreuth und bei der Gesellschaft für umweltgerechte Land- und Wasserwirtschaft Geoteam, bestätigt.
In Unterfranken ist vor allem das Problem mit der geringen Grundwasserneubildung und dadurch entstehen die hohen Nitratgehalte im Grundwasser. Also man muss sagen, dass auf vielen Standorten in Unterfranken auch ein optimaler Ackerbau im Grundwasser immer noch zu viel Nitrat erzeugt. Und dafür können die Landwirte absolut nichts. Und deshalb kann ich den Unmut über die neue Düngeverordnung auch gut verstehen. Beispielsweise die pauschale 20-prozentige Reduzierung der Stickstoffdüngung halte ich so nicht für fachlich gerechtfertigt.
Immerhin aber verzichten mittlerweile mehr als 30 unterfränkische Getreidebauern auf die letzte Düngung des Backweizens vor der Ernte. Regionale Mühlen verarbeiten diesen Weizen mit geringerem Eiweißgehalt. Wasserversorger zahlen den Bauern einen finanziellen Ausgleich. Die Bäcker vermarkten das regionale Produkt als Wasserschutzbrot. Auch die Umstellungsberatung auf Ökolandbau war in Unterfranken prinzipiell erfolgreich. Bei Druschfrüchten, unter anderem Getreide und Futterpflanzen, hat sich die Ökofläche mehr als verdoppelt. Aber jetzt fehlen die Abnehmer, zum Beispiel fürs biologisch erzeugte Futter. Und die Preise auf dem Biosektor verfallen, bedauert Bernhard Schwab, Koordinator der Initiative Grundwasserschutz durch Ökolandbau.
Eine Tierhaltung, die im Ökobereich sehr viel mehr Auflagen zu erfüllen hat, auch persönliche Anforderungen an den Betriebsleiter erfordert, die findet bei den Direktzahlungen keine Berücksichtigung. Hier wirkt diese Direktzahlung einseitig fördernd für einen Druschfruchtanbau und dieses Übermaß an Erzeugung schlägt mittlerweile zurück.
Bauern vom Grundwasserschutz durch Ökolandbau zu überzeugen, das ist der Job des Koordinators bei der Bezirksregierung. Doch guten Gewissens kann er den nur machen, wenn der Bioverarbeitungssektor genauso gezielt aufgebaut wird.
Ich vermisse ein Locken und eine Besserstellung durch Bio im Bereich der übrigen Lebensmittelkette. Ich denke, dass die Verarbeitung mit Investitionszuschüssen gefördert werden sollte, und zwar mit Investitionszuschüssen, die auch verlässlich sind, und dass auch Personen dort bei diesen Unternehmen Klinken putzen und fachkundig informieren.
Anke Petermann über Grundwasserschutz durch Landwirte und eine Meldung, die auch für die Bauern wichtig ist. Deutschland muss sich auf mehr extreme Wettersituationen wie Starkregen einstellen. Dabei kann jeder Ort von kurzen, heftigen Niederschlägen betroffen sein. Lange Dauerregen können eher in Gebirgsregionen auftreten. Das geht aus einer Untersuchung hervor, die der Deutsche Wetterdienst zusammen mit dem Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft erstellt und heute vorgelegt hat. Blei ist giftig. Hierzulande ist der Umgang damit deshalb mittlerweile streng geregelt. Nicht so zum Beispiel in Kenia. Dort arbeitete Phyllis Omido lange im Büro einer Recyclinganlage für Autobatterien und nahm ihren kleinen Sohn oft zur Arbeit mit. Nach einiger Zeit wurde das Kind krank. Die Ärzte stellten eine Bleivergiftung fest. Phyllis Omido begann ihren Kampf gegen die Fabrik und inzwischen ist sie eine der bekanntesten Umweltaktivistinnen in Kenia. Antje Diekans in Nairobi stellt sie Ihnen vor.
Die Hunde von Phyllis Omido können gefährlich klingen. Und das sollen sie auch. Die Umweltaktivistin hat sie angeschafft, um ihr Leben zu schützen.
Ich bin von Schlägertypen bedroht worden. Sie wurden angeheuert, um mir auf meinem Grundstück aufzulauern. Ich bin auch festgenommen und verhört worden. Alles wegen meiner Arbeit.
Phyllis Omido kämpft für ein Dorf an der kenianischen Küste, das durch eine Bleifabrik verseucht wurde. Alles fing an, als sie dort vor 10 Jahren einen Job im Büro fand. Sie brachte ihren kleinen Sohn mit zur Arbeit. Und der wurde nach kurzer Zeit sehr krank.
Er weinte ständig, in der Nacht und am Tag. Und er hatte sehr hohes Fieber. Seine Augen tränten und er hatte Ausschläge. Da habe ich ihn zum Kinderarzt im Krankenhaus gebracht.
Die Diagnose: Bleivergiftung. Phyllis Omido fand heraus, dass ihr Sohn nicht der Einzige mit solchen Symptomen war. Das ganze Dorf mit der Fabrik schien verseucht. Hier wurden Autobatterien eingeschmolzen, die über den Seeweg nach Kenia kamen, von überall auf der Welt.
Viele Länder haben einfach Afrika als ihre Müllhalde benutzt. Aber das funktioniert nicht. Denn egal, ob es uns gefällt, wir teilen uns diesen Planeten. Was gut für Europa ist, muss auch für Afrika gut sein.
Das Dorf mit der Bleischmelze heißt Owino Uhuru. Etwa 3000 Menschen leben hier. Phyllis Omido sagt, dass allein 300 Kinder in den vergangenen Jahren durch Bleivergiftung gestorben sind. Andere sind krank. Vor allem ihretwegen startete Phyllis Omido die ersten Demonstrationen. Sie wurde festgenommen, wieder freigelassen und machte immer weiter. Irgendwann hatte sie Erfolg. Die Bleifabrik musste schließen. Inzwischen hat die 41-Jährige das auch für andere Bleischmelzen erreicht.
17 in total.
17 insgesamt in ganz Kenia. Sie konnten nicht mehr exportieren, weil wir ein Gesetz durchgesetzt haben, das vorschreibt, dass Blei nicht mehr aus Ostafrika ausgeführt werden darf.
Damit hat die Geschichte aber noch kein Happy End. Noch immer landen nach Angaben des Öko-Instituts etwa 1,2 Millionen Tonnen an Bleisäurebatterien in Afrika, zum Teil aus Europa. Und trotz Exportverbots findet das Blei auch wieder den Weg zurück, dank der Korruption und auf Umwegen über Zwischenhändler in Asien. Auch den Menschen in Ovino-Uhuru geht es noch nicht besser. Die Böden sind verseucht, genau wie der Fluss, aus dem viele ihr Trinkwasser holen.
Nicht jeder kann es sich leisten, Trinkwasser zu kaufen. Darum stehen wir jetzt vor Gericht. Wir wollen Schadenersatz einklagen, damit die Menschen nicht länger das verseuchte Wasser nutzen müssen.
Über die Sammelklage gegen die Betreiber der Fabrik und die kenianische Regierung soll voraussichtlich im März kommenden Jahres entschieden werden. Phyllis Umido glaubt an einen Erfolg, aber auch dann will sie weiterkämpfen.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Kaffee ist nicht gleich Kaffee, sagen die wahren Liebhaber des klassischen Muntermachers. Wird die Kaffeebohne zu Pulver vermahlen, verfliegt das Aroma doch recht schnell. Weshalb viele Liebhaber zu frisch gemahlenem Kaffee greifen. Die Stiftung Warentest hat elektrische Kaffeemühlen untersucht. Dieter Nürnberger mit dem Verbrauchertipp.
Dieses Geräusch kann sicherlich den einen oder anderen schon wach machen. Doch für wahre Kaffeeliebhaber dürfte es wie Musik in den Ohren klingen. Denn nur frisch gemahlener Kaffee kann beim Geschmack so richtig punkten, sagen nicht nur professionelle Kaffeeverkoster. Auch Warentester Ralf Geider betont die Unterschiede beim Brühen eines Kaffees.
Die Aromen werden beim Mahlen frei, also die Aromen, die in der Bohne stecken. Und wenn Sie fertig gemahlenen Kaffee kaufen, können Sie davon ausgehen, dass davon schon viel flüchtig ist. Also frisch gemahlener Kaffee, da hat man schon mehr Aromen in der Tasse.
15 elektrische Kaffeemühlen wurden untersucht. Im Handel wird zwischen zwei Varianten unterschieden. Jene mit einem Kegel- oder Scheibenmahlwerk und auch Modellen, in denen die Kaffeebohnen durch schnell rotierende Schlagmesser zerkleinert werden. Jede Mühle musste Kaffeepulver für Espresso, Filterkaffee und für die Zubereitung mit einer Pressstempelkanne, in der Fachsprache French Press genannt, mahlen. Für einen Espresso beispielsweise muss extra fein zerkleinert werden. Die Modelle mit Schlagmesser schnitten bei der Handhabung schlechter ab als die mit Mahlwerk. Doch das Mahlergebnis konnte durchaus überzeugen.
In den Vorgesprächen zu dem Test haben mir viele Experten gesagt, die Schlagmessermühlen können niemals so feines Espressopulver produzieren. Das können die durchaus. Das Problem ist nur die Handhabung dabei, denn diese Mühlen funktionieren zeitgesteuert. Sie drücken auf den Knopf und dann rauscht das Ding los. Und Sie müssen abschätzen können, ist denn das Mahlgut jetzt schon fein genug oder noch nicht? Und dazu braucht es viel Zeit und Muße.
Die Mahlwerkmodelle sind in der Regel technisch ausgereifter, doch auch hier gilt, es lohnt sich, bei den Einstellungen zu experimentieren. So lieferten fast alle nach einer Optimierung ein besseres Pulver als nach Gebrauchsanleitung. Warentester Ralf Geider.
Bei diesen Mühlen ist es so, wenn Sie einmal die optimale Einstellung gefunden haben, dann kann man einfach auf den Knopf drücken und dann kommt die Menge und das Mahlgut so, wie Sie es vorher eingestellt haben, jeden Morgen zuverlässig wieder raus, in der Regel. Sie sind von der Handhabung gut. Es gibt halt einige Mühlen, die schaffen, in wenigen Sekunden das Mahlgut auszuwerfen. Bei den Schlagmessermühlen haben wir reine Mahlzeit bei einigen Geräten um die 70 Sekunden gehabt. Die 70 Sekunden verbringen Sie dann auch an der Mühle und nicht im Bad.
Die Mahlwerkmaschinen müssen öfter gereinigt werden, da hier immer ein Rest gemahlenen Pulvers in der Mühle hängen bleibt. Das ist bei den Schlagmessermodellen nicht der Fall. Aufgrund der besseren Einstellungsoptionen lagen Kaffeemühlen mit Mahlwerk im Gesamtergebnis vorn.
Wir hatten eine Kaffeemühle von der Firma Gräf dabei, die hat am besten abgeschnitten. Bei der konnten wir auch einen prima Espresso produzieren. Die Gräf liegt etwa bei 150 Euro. Wer es etwas günstiger haben möchte, wir hatten die Melitta mit nur 41 Euro auf Platz 2. Wenn Sie die vernünftig einstellen, macht sie auch ein gutes Mahlgut, also sowohl beim Espresso als auch Filter und sogar French Press.
Doch gab es auch zwei mangelhafte Kaffeemühlen. In der technischen Sicherheitsprüfung fielen zwei Modelle mit Mahlwerk durch. Die Barazza produzierte zwar das beste Espresso-Pulver, doch besteht Kurzschlussgefahr. Und das Modell von Caso ging schon kurz nach Beginn des Tests kaputt.
Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger. Gewalt gegen Frauen, tut die Bundesregierung genug? Fragen wir ab 12:10 Uhr. Tschüss, sagt Jule Reimer.